Gut, dann komme ich jetzt zu meiner Predigt. Die letzte in meiner Predigtreihe, Schatzkiste Bibel, das ist jetzt die 11. Und ich habe euch versprochen, 2 Bücher habe ich nämlich noch nicht mit euch angeschaut. Und die kommen heute zum Schluss, als Leckerbissen zum Schluss. Und das geht ums Leben. Und ich glaube, jeder von uns kann sagen, das Leben ist kein Wunschkonzert, oder? Es gibt Höhen und es gibt Tiefen und da gehen wir alle durch, ja? Mal mehr, mal weniger. Es gibt Zeiten der Freude und Zeiten des Leides. Beides gehört dazu und diese beiden Bücher, die ich anschaue, die sind einmal tiefstes Leiden und einmal höchste Freude, nämlich Hiob und das Hohelied der Liebe. Wie kriegt man das zusammen? Ja, schaut mal. Wir fangen mal mit Hiob an. Ich habe gedacht, zum Schluss Hiob zu bringen, ist ein bisschen depressiv. Also fange ich mit Hiob an. Hiob gilt so, auch im Sprachgebrauch, bei denen, die eigentlich keinen christlichen Hintergrund haben, aber Hiob gilt so als der Inbegriff des Leidens. Also wenn man irgendwie von Leiden, von tiefem Leiden spricht, dann kommt man leicht auf Hiob. Aber dieses Buch Hiob nur auf das Leiden zu reduzieren, das wäre fatal. Das wäre, würde auch dem Buch nicht gerecht werden. Da steckt viel, viel mehr drin als nur Leiden. Zum einen natürlich der Umgang mit dem Leid. Ertrage ich oder klage ich? Jammern oder klammern? Klammern, was heißt das? Jammern oder klammern? Ich kann jammern über das, was ich habe, oder ich klammer mich an dem fest, der mir Halt gibt, der mir Rettung gibt. Das meine ich mit jammern oder klammern. Ich habe noch einen Begriff gesucht, der sich reimt, deswegen. Habe ich jemanden, an dem ich mich festhalten kann, der mir zur Seite steht dabei? Zum anderen, zweiter Aspekt, der Umgang der Freunde, also von Hiobs Freunden, mit dem Leidenden, also mit Hiob. Wie gehen die Freunde mit Hiob um? Und ich glaube, wir waren alle mal in einer Position, wo wir nicht die Leidenden waren, sondern die Leidenden trösten sollten. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir da gut und richtig mit um? Trost oder Mitgefühl? Oder Belehrung und Vorwurf? Und nicht zu vergessen, der dritte Aspekt, die positiven Aspekte des Leidens. Da haben wir eben übrigens auch drüber gesungen, das letzte Lied. Es gibt positive Aspekte, auch wenn wir die in dem Moment, wenn wir drinstecken im Leiden, die positiven Aspekte zu sehen, ist da richtig schwer. Und selbst wenn du demjenigen die positiven Aspekte vor die Augen malst, er kann die in dem Moment nicht sehen. Mach ihm keine Vorwürfe deswegen. Man kann im Leiden die positiven Aspekte nicht sehen. Aber hinterher oder auch vorher, wir werden irgendwann mal wieder leiden. Und dann zu wissen, ja, Leiden hat auch seinen Sinn, hat auch seine positiven Aspekte. Der Glaube wird tiefer, wenn wir uns an jemanden festhalten, zum Beispiel. Und bei Hiob war es nochmal eine ganz besondere Sache. Es bringt tatsächlich auch Frucht. Nochmal ein bisschen zu dem Buch selbst. Das Buch Hiob ist wie ein Theaterstück aufgebaut. Da sind Dialoge drin. Da sagt so, der sagt das und der sagt das. Und es gibt auch verschiedene Szenen. Ja? Es fängt an mit der Szene im Himmel, im Übernatürlichen, was wir normalerweise gar nicht sehen können. Aber da bekommen wir einen Blick. Da sind wir mittendrin, wie eben bei so einem Theaterstück. Und dann wechselt die Szene und wir sind hier wieder auf der Erde. Ja? Also so ähnlich wie ein Theaterstück, so ist das Ganze aufgebaut. Und der Hauptteil besteht tatsächlich aus den Dialogen zwischen Hiob und seinen 3 Freunden. Das ist nicht alles, aber das ist der Hauptteil. Also das ist, macht sehr viel in diesem Buch aus. Aber zum Schluss finden wir auch das direkte Gespräch von Gott mit Hiob. Das kennen wir so auch sonst kaum, dass eine solche lange Rede von Gott aufgezeichnet worden ist. Und das ist schon, wenn man das liest, wie Gott sich vorstellt, das ist schon beeindruckend. Man weiß nicht genau, wer dieses Buch geschrieben hat. Ja, also der Autor ist unbekannt. Das kommt vor bei biblischen Büchern, dass die Autoren nicht genannt sind, dass es da nur Vermutungen gibt, ist aber auch im Grunde nicht so wichtig. Vielleicht eher, in welcher Zeit spielt das eigentlich? Und da gibt es auch keine klare Angabe in dem Buch, da kann man nur vermuten. Aber es weist einiges darauf hin, dass es in der Zeit der Patriarchen spielt. Das heißt Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Die Väter von dem Volk Israel. In der Zeit wird das wahrscheinlich spielen. Genau. Wer war Hiob? Hiob war ein sehr reicher, einflussreicher Mann. Und er war sehr gottesfürchtig. Also er hat wirklich darauf geachtet, alles nach dem Sinne Gottes zu machen. Das wird so beschrieben. Und dann geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, von dem Hiob nichts ahnte und wahrscheinlich auch später keinen Einblick dafür gekriegt hat. Und das lese ich mal, um uns ein bisschen Appetit zu machen. Hiob 1, 8 bis 12. Da sagte Jahwe zum Satan: Hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan erwiderte Jahwe: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch von allen Seiten, sein Haus und alles, was er hat. Du lässt ja all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Versuche es doch einmal und lass ihn alles verlieren, was er hat, ob er dir dann nicht ins Gesicht hinein flucht. Da sagte Jahwe zum Satan: Pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur ihn selbst taste nicht an. Da entfernte sich Satan aus der Gegenwart Jahwes. Hättest du das gedacht, dass Gott sowas zulässt? Satan kommt und stellt ihm so eine richtige Herausforderung. Das ist ein Kampf zwischen Satan und Gott. Ja, er stellt Gott eine Herausforderung. Gott ist total begeistert von Hiob und lobt ihn wirklich über dort hinaus. Und Satan sagt: Wart doch mal ab. Du segnest ihn ja auch so sehr. Wenn du ihm alles nimmst, dann wird er mit Sicherheit dir absagen. Dann wird er mit Sicherheit dich fluchen. Und Gott lässt sich auf diese Challenge ein, auf diese Herausforderung ein. Probier's doch mal. Wisst ihr, was mir da mal irgendwann deutlich geworden ist? Nicht gleich beim ersten Mal, aber beim später Mal drüber nachdenken. Wie viel vertraut Gott dem Hiob? Welches Vertrauen setzt er in ihn? Und wenn du nachher liest, wie Hiob handelt und wie er redet, auch über Gott, dann wunderst du dich, denn das wusste Gott. Gott wusste ganz genau, wie Hiob ist. Und trotzdem setzt er dieses Vertrauen in Hiob und sagt: Probier's doch. Ich glaube an Hiob. So, das ist so, wenn man das zum ersten Mal liest und denkt: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Gott mich so auf die Probe stellen würde. Aber denk über die Beweggründe Gottes erst dann nach, wenn du das ganze Buch gelesen hast, bis zum Schluss. Dann wirst du erst ein Bild davon bekommen, warum Gott das macht. Das, was ich eben gesagt habe, ist nur ein Teilaspekt. Der eigentliche Grund kommt noch viel später. So, Satan setzt sein Vorhaben mit Hiob um. Das heißt, er klaut ihm alles, die ganzen Herden werden geraubt, die Knechte umgebracht, seine Kinder sterben alle und er wird krank. Das steht hier in diesem Text noch nicht drin, Satan kommt noch ein paar Mal öfter. Und bis er so wirklich schlimm krank wird, total leidet, seine ganze Haut juckt und er muss sich die ganze Zeit kratzen und beschmiert sich mit Asche. Also es geht ihm so richtig, richtig dreckig. Wer sich mit Hiob vergleichen will, der sollte mal lesen, wie es Hiob da ging. Und dann werden wir merken, kaum jemand muss diese Leiden ertragen, wie Hiob sie getragen hat. So, aber in dieser Situation ist er, selbst seine Frau wendet sich von ihm ab. Aber es kommen drei Freunde, das heißt eigentlich sogar vier. Der vierte kommt erst ganz zum Schluss zum Sprechen. Also erst kommen diese drei. Und die ersten paar Tage sind sie nur da und sind erschüttert von dem Leiden von Hiob und kriegen kein Wort raus. So schlimm ist das. Und dann fangen sie an, mit Hiob zu reden. Und ja, sie versuchen ihn zu trösten. Aber bei den Freunden, es passt nicht in ihr Weltbild, dass ein Gerechter, also einer, der gottesfürchtig ist, dass der so leiden muss. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das geht manch einem Christen auch heute noch so. Wie kann das sein, dass du so leidest? Wie kann das sein, dass du so krank bist? Du gehörst doch zu Gott. Und da, ja, da kommt das. Es ist nur Trösten. Es fängt mit Trösten an, tatsächlich. Aber immer mehr, weil dieses Weltbild passt nicht. Entweder du musst irgendwas gemacht haben, dass du so krank geworden bist. Du musst in irgendeine Sünde gefallen sein. Und dann kommen die ganzen Vorwürfe. Und Hiob antwortet auf die Vorwürfe. Und so geht das immer hin und her. Das ist so der Hauptteil des Buches. Und da kommen, wir haben neulich die Sprüche angeguckt. Ja, die Weisheitssprüche. Wisst ihr, wie viele Weisheitssprüche diese drei Freunde auf sich drauf haben? Und da wird dir bewusst, Sprüche sind gut, aber nicht in jeder Situation passend. Du kannst nicht einfach irgendjemandem einen guten Spruch um die Ohren knallen. Du musst auch die Situation erkennen, in der er ist. Und da kann man sehr viel lernen im Umgang mit den Leidenden. Wie gehen wir mit den Leidenden um? Hauen wir drauf? Oder sind wir mitfühlend, barmherzig? Versuchen wir, uns hineinzuversetzen und sie da rauszuholen? Das ist genau der Punkt. Und die drei Freunde, die haben, da kann man sehen, wie man es nicht machen soll. Das sage ich euch schon mal vorher. Hiob gibt seinen Glauben nicht auf. Und das ist wirklich erstaunlich. Das Ganze, Virginia hat mich neulich gefragt, wie lange das eigentlich gedauert hat. Es steht nicht genau drin. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass es eine Zeit genannt ist. Aber das ist nicht in drei Tagen vorbei gewesen. Das wird ein paar Wochen mindestens gedauert haben, wenn nicht sogar noch länger. Also es ist nicht, wie gesagt, und in dieser langen Zeit des Leidens am Glauben festzuhalten und nicht zu fragen, Gott, warum quälst du mich so? Und das macht Hiob tatsächlich. Er hat seine Zweifel. Ja? Und er hadert auch mit Gott. Keine Frage. Und trotzdem hält er dran fest. Und es gibt so erstaunliche Aussagen von Hiob da drin, im Buch Hiob. Eine lese ich euch nochmal vor. Die kennt ihr mit Sicherheit. Hiob 19, Vers 23. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Das kennt ihr, ne? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wusstet ihr, dass das in Hiob steht? Einige ja, weiß ich, genau. Und er steht am Schluss über dem Tod. Er ist höher. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und das war im Alten Testament. Da war von Jesus noch gar nicht die Rede. Er meint tatsächlich den Vater im Himmel. Weil der hat immer schon dieses Herz für die Menschen gehabt und er wollte immer erlösen. Schon im Alten Testament. Gott hat sich nicht geändert. Aber Hiob fühlt sich von Gott auch ungerecht behandelt. Und er klagt. Und er klagt Gott sogar an. Und er sagt so, ich will mit dir rechten, also vor Gericht stehen und ich will beweisen, dass ich unschuldig bin. Zeig mir, wo ich schuldig geworden bin. So. Und Gott antwortet, Gott hat sehr viel Geduld, der hört sich das eine ganze, ganze lange Zeit lang an, was Hiob da von sich gibt. Und zum Schluss antwortet er ihm. Und nach dieser Rede von Gott, die ist recht lang, das lohnt sich die wirklich zu lesen, weil das gibt ein Bild von Gott, das ist, und das beeindruckt auch Hiob total. Das lässt Hiob nicht kalt. Und die Antwort von Hiob, die lese ich jetzt nochmal. Und da kommt was drin vor, was die Frucht des Leidens letztendlich ausmacht. Hiob 42, 1 bis 6. Da erwiderte Hiob Jahwe und sagte: Ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllt da den Rat mit Reden ohne Einsicht? Da meint Hiob sich selbst mit. Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich, ich begriff das alles nicht. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, dass du mich belehrst. Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich geschaut. Darum unterwerfe ich mich und bereue in Asche und Staub. Das ist die Frucht, die daraus entstanden ist, durch dieses ganze Leiden. Da wollte Gott mit ihm hin. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen. Das ist eine andere Übersetzung, die habe ich im Kopf. Ich habe von dir gehört. Ich weiß, es gibt da eine höhere Macht oben. Und ich habe mich ja auch danach gerichtet. Aber ich habe dich nicht gekannt. Hiob erkennt, dass er Gott gar nicht richtig erkannt hat, sondern eigentlich nur Gesetzen gefolgt ist. Und das ist genau das, was er hier sagt. Jetzt habe ich deine Größe, deine Macht, deine Liebe erkannt und jetzt unterwerfe ich mich dir, weil ich weiß, dass du gut bist. Ich bin kein bisschen vergleichbar, aber er hat sich vorher mit Gott verglichen. Er wollte mit Gott auf gleicher Stufe, ja, verhandeln. So, ich bin doch gerecht, Gott. Du hast doch gar kein Recht, mich zu verurteilen. Und auf einmal erkennt er, Gott ist so viel größer, dass er im Blicke, also vor dem Angesicht Gottes, gar nichts ist. Und genau das, und trotz alledem merkt er, dass Gott ihn liebt, dass er sich um ihn kümmert, dass er mit ihm redet, dass er sich ihm vorstellt. Und er wird so klein mit Hut und sagt: Herr, jetzt will ich von dir hören. Ich will dich nicht mehr belehren, sondern ich will, dass du mich belehrst. Ich will von dir erfahren. Das ist das, was letztendlich dabei rauskommt. Und von dem Moment an fängt eine lebendige Beziehung zu Gott an, bei Hiob. Das ist im Neuen Testament nichts anderes. Viele Menschen wissen, dass es Jesus gibt. Die haben von ihm gehört, die haben vielleicht sogar schon in der Bibel davon gelesen. Aber sie haben keine Beziehung zu ihm. Ich habe nur gehört von dir. Aber Jesus zu kennen ist was anderes. Und dazu muss ich ihn einladen. Dazu, ja, dann fängt Kommunikation an. Wirkliche Kommunikation. Dann höre ich und erlebe, wie Gott ist und wie Jesus ist. So, und darauf kommt es letztendlich an. Gott kann mich erst dann retten, wenn ich eine wirkliche persönliche Beziehung zu ihm habe. So, und das hat Hiob erlebt. Und das war der Grund. Manchmal gehen wir durch Leiden, um an diesen Punkt zu kommen. Und bei Hiob war das so. Das war die Frucht daraus. Und Gott hat am Ende gewonnen gegenüber Satan. Das darf man ja nicht vergessen. Das wird da gar nicht mehr erwähnt. Satan kommt gar nicht mehr drin vor, weil darum Satan ist gar nicht so wichtig. Ne? Aber das war der Auslöser. Aber zum Schluss kommt Satan gar nicht mehr vor. Gott hat gesiegt. Hiob hat standgehalten. In Hiob war so eine Festigkeit, auch vorher schon, das ist schon erstaunlich, aber als er Gott erkannt hatte, war kein Gedanke mehr daran, dass er ihn loslässt. Also nicht jammern, sondern klammern. An Gott festklammern, auch im tiefsten Leiden. So, und ob das am Ende noch ein Happy End gibt, das dürft ihr dann selber nachlesen. Die, die das schon mal gelesen haben, die wissen das, aber die, die es noch nicht gelesen haben, denen sage ich das vorher jetzt nicht. Das dürft ihr selber nachlesen. So, tiefstes Leiden, kommen wir vom tiefsten Leiden zum Hohelied der Liebe. Zum höchsten Glück. Das Hohelied ist von Salomo geschrieben. Salomo, der dritte König im Reich Israels, der reichste König, den es in Israel jemals gegeben hat, und der weiseste König. Wir haben da schon bei den Sprüchen drüber gesprochen, dass er der weiseste Mann auf der ganzen Erde war. Und er hat sich über ganz, ganz viele Dinge Gedanken gemacht, unter anderem auch über die Liebe, denn er war verliebt. Und dieses Hohelied ist ein Gespräch zwischen seiner ersten Ehefrau und ihm. Sulamit, so heißt seine erste Frau. Und er ist total begeistert von seiner ersten Frau. Und das kommt da drin, wirklich wird da drin beschrieben. Es ist ein Loblied auf die Freuden der menschlichen Liebe. Und sie schließt auch die körperliche Schönheit und Anziehungskraft der Erotik mit ein. Das hat vielen Auslegern nicht behagt. Viele Ausleger versuchen, das Hohelied rein geistlich zu deuten und sagen so, das ist nur eine Metapher auf die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Es würde nur die Liebe Gottes zu seinem Volk widerspiegeln. So, das ist vor allen Dingen der Kern. Und da ist sicherlich was Wahres dran. Man kann sicherlich darin erkennen, wie Gott sein Volk liebt, ganz sicher. Da ist vieles ähnlich. Gott selbst, das wisst ihr, Gott selbst vergleicht immer wieder seine Beziehung zu seinem Volk mit dem Ehemann und der Ehefrau. Das sehen wir im Alten Testament bei den Propheten immer wieder. Gott tritt als der Ehemann auf und spricht über das sein Volk als seine Frau, als seine geliebte Frau, die er umsorgt und so weiter. Also von daher, dieser Vergleich ist nicht irgendwo hergeholt, Gott macht das selbst. Und trotz alledem, ich habe in meiner Ausbildung, als wir über Auslegungen, wie kann man Bibel richtig auslegen und so weiter, eins gelernt, dass man einen biblischen Text nur dann sinnbildlich auslegen sollte, wenn die wörtliche Auslegung keinen Sinn macht. Also wenn du keinen Sinn darin findest, das wörtlich auszulegen, dann musst du gucken, was könnte sonst damit gemeint sein. Dann fängst du an, das sinnbildlich auszulegen. Aber solange die wörtliche Auslegung Sinn macht, bleib bei der wörtlichen Auslegung. Dann kannst du immer noch gucken, was hat das noch weitere für Aspekte, aber dann ist es so gemeint, wie es da steht. Und ich glaube, dass das Hohelied allemal alles Recht hat, wörtlich ausgelegt zu werden, denn es geht um die Liebe des Menschen zueinander. Die Liebe zwischen Mann und Frau. Und die hat Gott geschenkt. Wer hat uns denn gemacht? Wer hat uns denn als Mann und Frau geschaffen? Wer hat uns denn so gemacht, wie wir sind, so unterschiedlich? Wer hat uns denn schön gemacht? Wer hat uns denn die Anziehungskraft des anderen gegeben? Warum verlieben wir uns ineinander? Weil Gott uns das geschenkt hat. Warum sind wir so erregt durch den Anblick des anderen? Weil Gott das gegeben hat. Und Gott hat am Ende gesagt, siehe, es ist alles sehr gut. Und Christen sind da leider manchmal ziemlich prüde und sagen, bloß nicht. Ja, Erotik, Sex, bloß nicht ranwagen, bloß nicht drüber reden. Und dann legt man solch ein Buch mit sinnbildlich aus, damit man bloß da nicht drüber reden muss. Das könnte ja irgendwie falsch sein. Nein, Gott hat das gut gemacht. Und er hat das gut mit uns gemeint. Und wir dürfen das genießen. Und das tun Salomo und Sulamit. Er hat uns Sexualität gegeben. Überraschend, ne? Gott hat das gemacht. Wie kommt er dazu? Weil das gut ist. Weil das gut ist. Ja, man muss dazu sagen, das dient einem Paar, um tiefer und enger noch mehr zusammenzukommen. Dafür ist das gedacht. Es ist nicht dazu gedacht, einfach nur seine Bedürfnisse zu stillen, sondern es ist dazu da gedacht, ein Mann und eine Frau, die sich entschlossen haben, einen Bund fürs Leben einzugehen, da die Verbindung zu stärken und inniger zu machen, dass sie Freude aneinander haben. Und das stärkt die Bindung ungeheuer. Und sie sollen Spaß und Freude daran haben, sollen begeistert sein voneinander. Und das dürfen sie. Das hat Gott uns gegeben. Aber alles das, was außerhalb der Ehe passiert mit Sex, das stillt nur das unmittelbare Verlangen, die Lust. Aber sie befriedigt nicht und sie wird auch nie zu Glück führen. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der das ausprobiert hat, in irgendeiner Art und Weise. Das führt nicht zum Glücklichsein. Du bist nur rein körperlich vielleicht befriedigt, aber du bist nicht wirklich glücklich. Und das wollte Gott nicht. Gott hat das nicht gegeben, damit wir da nur unsere Bedürfnisse stillen sollen, sondern er hat das gegeben, damit Mann und Frau eins werden miteinander und erleben, wie Gott eigentlich wirklich ist. Ich bin überzeugt, wir sind erst dann vollkommen, wenn Mann und Frau wirklich eins werden. Wir arbeiten noch dran, ne, Inge? Ja, wir sind eins und trotz alledem, wir arbeiten noch daran, wirklich eins zu werden mit all dem, sich hinzugeben, Vertrauen zu haben. Das ist eine Voraussetzung dafür. Sich wirklich hinzugeben, heißt, ich brauche Vertrauen zum anderen. Und das geht nur, deswegen hat Gott den Bund der Ehe geschaffen, übrigens nicht nur für Christen. Das ist ein allgemeingültiger Bund für jeden Menschen. Und wisst ihr, dass es in jedem Volk einen Bund gibt, der wird nicht unbedingt gleich gefeiert und gleich geschlossen, aber es gibt in jedem Volk diesen Ehebund. Gott hat den wirklich allen gegeben. Ich fand das sehr interessant. Eberhard Müller, der hat mal darüber geforscht und in vielen verschiedenen Kulturen und Ländern geguckt, gibt es da sowas. Und er sagte, es gibt es in jeder Kultur und jedem Volk einen Ehebund. Der sieht unterschiedlich aus, also von der Form, wie er geschlossen wird. Ja, da gibt es sehr große Unterschiede und trotzdem gibt es diesen Bund. Den hat Gott gegeben. So, das nun mal so nebenher. Und in diesem Buch, manche haben diese Befürchtung, da wird dem hemmungslosen Ausleben aller sexuellen Begierden das Wort geredet. Und da kann ich euch beruhigen, das ist nicht so. Im Gegenteil, es wird zwischendurch immer wieder auf Gottes Ordnung hingewiesen. Weckt die Liebe nicht auf, bevor sie aufgeweckt werden will. Das ist der Hinweis darauf, so, es hat seine Zeit, seine Ordnung. Weckt die Liebe nicht zu früh auf. Wartet aufeinander, bis der Bund geschlossen ist und dann. Die Liebe zwischen zwei Menschen ist etwas sehr, sehr Kostbares. Sich dem anderen auszuliefern und völlig hinzugeben, kann nur funktionieren, wenn du richtig tiefes Vertrauen zum anderen hast. Und dafür hat Gott diesen Ehebund geschaffen. Und nur dann, wenn ich dieses Vertrauen zum anderen habe, werde ich die Geheimnisse oder das tiefe Geheimnis wahrer Liebe erkennen und erfassen und erleben. Schauen wir uns mal an, was Salomo zu Sulamit sagt, damit wir auch so ein bisschen gucken, was ist das eigentlich, was wird da eigentlich beschrieben. Hohelied 4, 1 bis 7. Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist eine Herde schwarzer Ziegen, die herunterspringen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind weiß wie eine Herde geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme steigt. Sie alle werfen Zwillinge. Keins hat einen Fehlwurf gehabt. Deine Lippen sind wie eine karmesinrote Schnur. Lieblich ist dein Mund. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter dem Schleier hervor. Dein Hals ist rund wie der Davidsturm. 1000 Schilde hängen da dran, die Rüstung der Helden. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, die Zwillinge einer Gazelle, die in Lilienwiesen weiden. Wenn der Abendwind weht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg gehen, zum Weihrauchhügel hin. Alles an dir ist schön, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Wie romantisch, oder? Und wie wertschätzend. Salomo war ganz offensichtlich von seiner Frau begeistert. Und er sagt dir das auch. Da muss ich mich immer wieder an meine eigene Nase fassen. Wir Männer, ich habe das öfter schon erlebt, dass Männer da in der Beziehung zu stumm sind. Und ich muss mir das selber auch immer wieder sagen. Ich kann als Ehemann wirklich da noch eine Menge lernen von Salomo, wenn ich das lese. Selbst wenn ich nicht diese blumige Sprache habe, das ist so typisch Israel, ja, diese Vergleiche werde ich vielleicht nicht unbedingt so ziehen, aber meine Frau zu loben und ihr zu sagen, dass sie schön ist, das sollte mir durchaus möglich sein. Ja. Sulamit steht übrigens Salomo in nichts nach. Sie antwortet den Töchtern Jerusalem, also die Töchter Jerusalem tauchen in diesem Zwiegespräch zwischen Salomo und Sulamit auch auf. Das sind die Freundinnen von Sulamit. Ja? Und die melden sich zwischendurch auch manchmal zu Wort. Und hier haben sie gefragt, was denn so besonders an ihrem Salomo ist. Was ist so besonders an dem Kerl? Und dann antwortet Sulamit darauf. Hohelied 5, 10 bis 16. Mein Geliebter ist rötlich und licht. Und seit Zehntausenden ragt er hervor. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Seine Locken, das Dattelrispen, rabenschwarz. Seine Augen sind wie Tauben am Bach, gebadet in Milch, wie Juwelen eingefasst. Seine Wangen sind Beete voller Balsamkraut, in denen Gewürzkräuter sprießen. Seine Lippen sind Lilien, feucht von flüssiger Myrrhe. Seine Arme sind goldene Rollen mit Topas besetzt. Sein Leib ein Block von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel Marmorpfeiler auf Sockeln von gediegenem Gold. Sein Anblick gleicht dem Libanon, stattlich mit mächtigen Zedern. Sein Gaumen ist voll Süße. Alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter von Jerusalem. Ja, Sulamit kann das auch. Ähnlich blumige Sprache. Und das sind alles Bilder, wo du sagst, so, wenn ich das sehe, das ist so schön. Und das, so sieht sie ihren Ehemann, so sieht sie ihren Salomo. Toll. Welch ein Ausdruck tiefer Liebe und Begeisterung. Und so schön kann Liebe zwischen Menschen sein. Also nicht nur stumm nebeneinander sitzen, sondern sag dem anderen auch mal, wie schön er ist. Und wie ja. Für mich ist das Hohelied immer wieder Inspiration, aber auch ein Stück Ermahnung. Es zeigt mir, was in der Liebe alles möglich ist. Aber es ermahnt mich, meine Ehe nicht einschlafen zu lassen. Vieles ist so selbstverständlich geworden. So, man hat sich aneinander gewöhnt. Und wenn man sich mal daran erinnert, als wir uns kennengelernt haben, was man alles getan hat und wie man geworben hat und auch manches gesagt hat, braucht man ja nicht mehr, man ist ja jetzt verheiratet. Aber wir verlieren auch den Reiz der Liebe. Wir verlieren die Schönheit der Liebe, die Tiefe der Liebe. Und die können wir wieder wecken. Das ist ja nicht vorbei. Das ist ja noch nicht zu spät. Was mir aber auch bewusst geworden ist, auch wenn ich das lese, ich kann nur lieben, Und das habe ich so im Laufe der Zeit irgendwann begriffen. Ich kann nur lieben, wenn ich auch geliebt werde. Ich kann die Liebe gar nicht so genießen, wenn ich nicht geliebt werde, wenn ich mich nicht selbst liebe. Das gehört ja auch dazu. Aber wenn ich nicht geliebt werde, dann liebe ich mich auch nicht selbst. Und ein Mensch kann mich lieben, das weiß ich. Meine Frau liebt mich, das weiß ich. Und dennoch, wir sind als Menschen immer unvollkommen. Diese Liebe, diese vollkommene Liebe, die können wir nur bei Gott erleben. Und das, seit ich Gott erlebt habe und seine Liebe erlebt habe, glaube ich, bin ich in der Beziehung gewachsen, dass ich lieben kann, anders lieben kann als früher. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte auch, dass wir die Liebe, die menschliche Liebe genießen. Dafür liebt er uns auch, dass wir das tun. Keiner liebt mich so wie Jesus. Keiner liebt mich so wie Jesus. Und damit mache ich meine Frau nicht schlecht. Das ist gar nicht die Sache, aber ich könnte sie auch nie so lieben, wie Jesus sie liebt. Ja? Keiner liebt mich so wie Jesus. Und Jesus ist der, der mich befähigt, sowohl Leiden auszuhalten, als auch Glück zu erleben. Beides. Er ist es, der mich mit Gott versöhnt hat und mir ewiges Leben versprochen hat, ohne Leid. Und an dem will ich mich festklammern. Und Jesus ist in der Schatzkiste Bibel zu finden, aber er ist auch heute Morgen hier. Er ist lebendig und er ist mitten unter uns. Und wenn du ihn noch niemals kennengelernt hast, nur von ihm, vom Hörensagen gehört hast, dann hast du heute Morgen die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Bete zu ihm. Und wenn du Hilfe brauchst, darfst du uns gerne ansprechen. Wir unterstützen dich gerne dabei. Wir möchten, dass du Jesus kennenlernst. Es bleibt immer deine Entscheidung, ob du mit ihm zusammen gehst oder nicht. Da werden wir dich niemals zu drängen. Das geht nur selbst. Diese Entscheidung musst du selbst treffen. Aber lerne ihn kennen. Ich möchte ihn niemals mehr missen. Amen.